Gott tut Wunder und das ist wichtig und gut zu wissen. Zur heutigen Predigt. Ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen. Jesus geht ja zu seinem Vater hoch. Ach, das hatten wir, glaube ich, raus zum 1. Mai. Und ich habe gedacht, was war Jesus wirklich wichtig? Diese Frage beschäftigt mich. Und ich habe ja schon zweimal mit dieser Fragestellung gepredigt. Was ist Jesus wirklich wichtig? Wenn er jetzt auch zum Vater geht, was sagt er uns nochmal? Was sollten wir wirklich beachten? Was war Jesus wichtig? Wenn man Johannes 13 liest, und ich komme nachher auf die ersten Verse von Johannes 14 als Predigtext, dann lesen wir ihm, war das wichtig, dass wir einander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, so sagt er. Das war ihm ganz wichtig. Selbst seinem Verräter diente er noch. Ihm war wichtig, das Mahl zu nehmen mit ihnen und ihnen das Liebesgebot zu geben. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieb habt, wie ich euch geliebt habe. Sogar, dass jeder daran erkennen wird, dass wir sein haben. Das war Jesus wichtig. Danach noch das prophetische Wort an Petrus, du wirst mich verraten. Das war so ein ganz spezielles prophetisches Wort. Du wirst mich verleugnen. Und dann geht's in Johannes 14, den Predigttext, über. Als er das seinen Jüngern hinterlassen hat, sagt er, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Johannes 14, Vers 1 bis 6 lese ich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es dann zu euch gesagt. Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Den farblich unterlegten 6. Vers, das ist eigentlich ein Vers, wenn man längere Zeit fromm ist, den muss man eigentlich auswendig wissen. Aber wie buchstabiert man ihn in das Heute rein? Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin mir da mehr so mit Thomas einig. Ich habe so ein Thomas-Problem. Ich habe das mal hier so geschrieben, das Thomas-Problem oder dem Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. Weil in Vers 5 spricht Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Eine ehrliche Haut. Der war mit Jesus lange unterwegs gewesen und wusste den Weg nicht, noch wusste er genau das Ziel. Ich dachte, da sind wir mitten in der heutigen Zeit in der Diskussion beispielsweise mit der AfD. Ihr habt das ja alle verfolgt, sicher in den Nachrichten, mit dem Parteitag, wo sie sagen, also Deutschland und Islam, das passt nicht. Da wird mit vielen Ängsten gespielt. Da wird mit einer Leitkultur gespielt. Und man verliert sich im Alltag und man weiß gar nicht mehr so viel Bescheid, wo es eigentlich hingeht. Und ich glaube, auch viele der Christen sind sehr verunsichert. Soll man die AfD wählen, weil die sind ja für Familie? Oder soll man nicht? Wollen wir ein Minarett haben oder wollen wir es nicht? Sind wir nicht alle gleich? Merkt ihr die große Verunsicherung, die da ist? Und ich will gar nicht politisch reden. Ich könnte jetzt die CSU nehmen, ich könnte die SPD wählen, ich könnte die CDU wählen. Jeder meint, er hat so ein Stückchen Weisheit. Und je mehr ich hinhöre, denke ich, ja, die haben ein bisschen recht und die auch. Und das auch, soziale Gerechtigkeit muss ja auch sein. Deswegen also auch mal ganz raus zum 1. Mai. die große Verunsicherung, so wie bei Thomas. Und ich dachte, ja, vielleicht müssten wir einen Moment uns einige Gedanken zum Islam machen. Um aus der Verwirrung, vielleicht sind wir alle so ein Stückchen Menschen des Islams. Weil der Islam hat ja eigentlich den Begriff, dass man sich komplett Gott unterwirft. Haben wir vorhin doch gesungen, dir will ich folgen, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Ihr seid alles Islamisten. Stimmt doch, oder? Hier könnte man jetzt sagen, wo ist der Weg? Wo ist die Wahrheit? Wo ist das Leben? Wie sieht das praktisch aus? Vollkommene Hingabe an Gott, Unterwerfung zu ihm ist in dem Begriff Islam drin. Im theologischen Sinne ist der Muslim ein Suchender. Der sucht den Weg zur Quelle, zur Tränke. Das Ganze nennt sich dann Scharia. Die Scharia beschreibt den Weg dorthin und ist nur ein Sechstel davon, was in der Scharia drinsteht, hat was mit der Rechtsprechung, so mit Kopftuch und so weiter zu tun. Der Rest ist eigentlich nur, dass du das Ziel irgendwann, wo du hinsuchst, die Quelle erreichst. Insofern muss man sagen, ist Scharia doch eigentlich auch das, was bei uns irgendwo eine Rolle spielen könnte? Ich verunsichere euch mal ganz bewusst ein bisschen, weil ich ein klein wenig auf den Punkt kommen will, so wie Thomas, der wusste nicht mehr, wo es lang geht in dieser Geschichte, in dieser ganzen Sache. Unterwerfung zu Gott, dann ist der Islam eine Offenbarungsreligion, die lebt von der Offenbarung, dass die Propheten da gekommen sind, ja, Jesaja, Jeremia, Jona spielt eine ganz große Rolle. Die Jona-Geschichte ist im Islam extrem wichtig. Die können die besser erzählen wie wir. Jesus als der große Prophet, auch das ist ja ein wichtiger Teil. Islam, suchende Leute, die den Weg zur Quelle, zur Tränke suchen. Und das verbinden sie dann, indem ganz bestimmte Praktiken kommen, die eigentlich zu uns also ganz gut passen würden. Viele wünschen sich ja die christliche Partei, dass Religion und gesellschaftliches Leben wieder eins ist, nicht wie bei uns, dass Regierung und Glaube getrennt ist. Im Islam ist es so, da gibt es den Glauben, da gibt es die Pflichten. Lässt sich leicht merken, deutsche Industrienorm, DIN. Ja. Und dann gibt es die Lehren des Islam. Der erste ist, es gibt keinen Gott außer Gott. Gott ist der absolut Eine. Wenn du das ein paar Mal hintereinander sprichst, bist du konvertiert. Gott hat Engel geschaffen, ganz wichtig. Gott ernannte Propheten für jedes Zeitalter. Da kommt schon ein bisschen von den Mormonen wieder rein, aber lassen wir das mal jetzt einfach nur mal so stehen. Wir pflegen ja auch, dass wir prophetische Worte hier hören wollen, weil es uns ganz wichtig ist. Es gibt heilige Bücher, haben wir doch auch ganze Menge in der Bibel. Mose, Josua, Richter, Ruth, früher hat man sie noch nacheinander aufzählen müssen. Es gibt einen Tag des Gerichts. Und dann die Pflichten. Ach, die sind auch ganz wichtig, weil da können wir ganz viel lernen. Am Anfang natürlich das Glaubensbekenntnis. Es gibt keinen Gott außer Allah. Mohammed ist sein Gesandter. Das ein paar Mal hintereinander gesprochen, bist du konvertiert. Aber dann die Gebete. 5-mal am Tag. Wer von euch betet 5-mal am Tag? Ich meine jetzt mal nicht so gerade, komm Herr Jesus, sei du mein Gast, sondern so, dass du einen Teppich ausrollst, auf die Knie fällst, in Zungen betest, in Arabisch. Ja. Die Fastenzeiten, der Ramadan. Wenn wir mal sagen, wir rufen mal ein Fasten in der Gemeinde aus, dann überlege ich schon, ob ich das mit Abnehmen verbinden könnte. Und ob ich das wirklich aushalte? Ramadan, hohe Pflichten. Eine Pilgerreise, ja, viele von uns, einmal in Jerusalem, nicht? Nächstes Jahr in Jerusalem, das ist für uns fromm was, für jeden, der Israel begeistert ist. Wow, Jerusalem, fahrt mal hin, ist schön, da zu sein, wunderbar. Und dann Almosen geben, ganz wichtiger Teil im Islam. Auf diesen fünf Säulen steht die ganze Sache und ich sage, wenn ich das wirklich ernst nehme, wenn das wirklich einer ernst verfolgt, dann kann ich eigentlich noch von ihm was lernen. Man kann durcheinander kommen, merkt ihr? Ich habe jetzt mal ganz bewusst, nur mal um uns ein bisschen zu verunsichern in dieser Zeit, wenn man ein klein wenig mal hineingeht in die Lehre des Islams, was ist es dann? Bin ich dann wie Thomas im Irrgarten dieser Zeit? Ich habe jetzt mal ganz bewusst nicht die Ängste geschürt, weil das wäre jetzt eventuell das sechste Bein, was dann noch so rauskäme. Bei vielen spielt dann der Dschihad dann auch nochmal eine Rolle, den wir als heiligen Krieg übersetzen, aber in Wirklichkeit heißt das nur Anstrengung. Du willst dich anstrengen, dass du wirklich hinkommst. Ehrlich, ich predige das heute auch mal hier für uns. Könnte natürlich sein, dass man dann sagt, Paul wird ein bisschen gesetzlich. Aber hier sind wir unterwegs und könnten uns verlaufen haben. Was heißt es dann aber, dass Jesus der Weg ist? Hier muss ich mein Skript blättern, ganz vorsichtig. Jetzt hatte ich gerade, damit ich mit dem Islam nicht durcheinander komme. Was bedeutet das, dass Jesus der Weg ist? Im Islam hatten wir ja die ganz vielen Gebote, die in der Scharia verhaftet sind. Da musstest du was tun und was leisten. Und viele Sachen sind sehr, sehr gut. Wenn du sagst, das Almosen geben, das ganz wichtig ist. Gott als oberste Instanz zu achten, ist doch eigentlich sehr, sehr gut. Ein ethisch gutes Leben zu führen. Ich meine jetzt nicht in die Luft sprengen, das ist extrem. Aber das wäre doch gut. Aber was ist dann der Unterschied zu Jesus? Das musst du im Islam alles tun, damit du den Weg zur Quelle findest. Bei Jesus ist es ganz umgekehrt. Jesus schaut dich an und siehst, ja, du hast auch Durst, du möchtest auch zur Quelle. Aber er kommt nicht und sagt, als erstes musst du fünfmal am Tag beten. Als zweites musst du Almosen geben. Als drittes musst du dieses und jenes. Sondern der sieht dich an, der du ein bisher verkorkstes Leben ohne Gott gelebt hast. Und sagt dann, so sehr hat mein Vater dich geliebt, dass ich jetzt komme, um dich zu befreien. Als Gnadengabe. Jesus, der Weg heißt als Anfang, er geht in Vorleistung, er tut Gnade. Und dann sagt er, weil dir Barmherzigkeit widerfahren ist, weil ich dich liebe, deswegen rede mit mir. Hier ist es kein Muss, dass du Liebe empfängst, sondern hier ist es, weil er dich liebt. Hier wird ein anderer Gott als der Allah im Islam weitergegeben. Der Gott der Bibel, der beugt sich runter zu denen, die mühselig und beladen sind und sagt, ich will dich erquicken. Bei dem Allah musst du pumpen, damit du irgendwie eine Leistung bekommst. Gegebenenfalls, ich sag's jetzt ein bisschen spitz und ein bisschen böse, musst du dich in die Luft sprengen, damit du direkt oben mit einem Satz Jungfrauen zusammenkommen kannst. Hier haben wir eine Differenz ohne Ende. Und der Allah des Islam hat nichts mit dem Gott der Bibel gemeinsam. Jesus, der Weg heißt, Gott macht sich auf, dich zu suchen, die Suchaktion Gottes. Merkt ihr, man kann verloren gehen in dieser Zeit, in den ganzen Irrgarten dieser Zeit wie Thomas. Und Thomas bringt das hier raus und sagt, ich weiß es nicht. Und dem Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. Deswegen sagt Jesus, ich bin der Weg. Ich bin der Gott, der sich zu dir runterbeugt, der dich in deiner Sklaverei, in deiner Not sieht, der keine Leistung abfordert, sondern der einfach nur fragt, darf ich dich lieb haben? Wie bei Mose am Dornbusch. wo Gott sich vorstellt und sagt, ich habe das Elend meines Volkes in der Sklaverei erkannt. Ich bin mit ihnen eins geworden. Das hat nichts mit Leistung zu tun, die wir bringen. Und dann ist es natürlich ganz klar, wenn ich wirklich verstanden habe, wie mich jemand aufhebt, wie man, ja, ich muss doch nur mal am Radfahrweg gestanden haben. Und da kommt einer, der sich für die Mountainbike-WM fit machen will, mit 60 km/h, sieht mich nicht, macht mich platt. Und ich liege da und dann sage ich mal, ist das auch noch eine ganz komische Type, die fährt einfach weiter. Und ich liege in meinem Elend, Beine kaputt. Und dann kommst du und hebst mich auf und sagst, hey Paul, Ungerechtigkeit dieser Welt. Ich sage, ja, dieses Schwein, ja, sage ich. Sagst du, gib mir Acht, jetzt ist dein Bein wichtiger und du fängst an, mich zu verbinden und hilfst mir. Das ist doch ganz klar, dass uns was verbindet danach. Und wenn Nigel mir dann sagen würde, der mich verbunden hat, gib mir Acht, das nächste Mal stehst du bitte nicht mehr so am Fahrradweg rum. Sag ich, oh Nigel, du hast recht, ich gehe lieber auf den Fußgängerweg. Dann ist es was ganz anderes, als wenn am Anfang das Verbot steht, geh nie auf den Fahrradweg. Hier ist eine Beziehung gewachsen. Jesus, der Weg, der uns zeigt, wie das aussieht. Auf dem Weg kann man verloren gehen. Ich weiß nicht, ob ich das hier erzählt habe, wie ich mit meiner Frau zusammen nach England gefahren bin im Auto. Habe ich das hier erzählt? Ich glaube, weiß ich nicht. Wenn, dann muss er jetzt mal ganz schnell winken, dann biege ich da ab. Wir sind also unterwegs. Ich hatte genau getimt bis zur Fähre, wie lang man braucht. Und natürlich nur eine halbe Stunde Karenzzeit eingebaut, weil ich sage, sonntags morgens geht das schon 160, die Weinselstrecke kannst du fahren. Meine Frau liest so ganz gemütlich hin. Ich bin in meinen Tagträumen gefangen, versuche den Schnitt rauszukriegen. Und dann kurz vor Antwerpen, wo es nach Gent abgebogen wird, meine Frau fängt mit mir ein Gespräch an. Fand ich toll, wir haben uns gut unterhalten. Ich gucke hoch, Straßenschild, Gent, Antwerpen, gucke auf mein Navi. Mein Navi war nicht abgedatet, also kannte die Umgehungsstraße nicht. Ich frage, rechts oder links, die sagt, weiß ich auch nicht. Ich fahre rechts, war die falsche Straße. Wir sind verloren gegangen. Ich wusste, die Fähre kommt. Wir fahren eine ganze Strecke, fahren Umgehungsstraße. Eine Autobahn auf die nächste, alle die ganzen Strecken kannte mein Navi nicht. Am Anfang ging das noch. Dachte, na, muss man einfach rumdrehen. Aber es ging nur von einer Stadtautobahn in die nächste rein. Du konntest gar nicht wenden und auf die andere Strecke kommen. Ich gebe meiner Frau mein iPad mit einem anderen Navi. Ich sage, guck mal, jetzt war natürlich schon, die Zeit läuft aus, wir müssen pünktlich sein. Ihr merkt so ganz langsam, die Spannung im Auto steigt. Sie guckt, wie denn, wo denn, wo sind wir denn hier? Ich sage, guck mal da, muss natürlich fahren. Ich gucke die nächste Abfahrt, wir waren, ich glaube, 4-5 Mal in eine andere Stadtautobahn reingefahren. Wir waren verloren gegangen in Antwerpen. Vielleicht eine schöne Stadt, aber die Autobahnen sahen genauso aus wie hier auch. Ja. Wir fahren rechts ran, ich zeig mal her. Ich merke, wie mein Blutdruck steigt, ich werde lauter, meine Frau wird leiser. Ende vom Lied war, wir sind pünktlich gekommen, so 10 Minuten bevor die Fähre losging, so ungefähr. Aber ich muss sagen, ich habe mich so geschämt. So geschämt, dass ich laut wurde. Und so ist das, wenn wir den Weg verlieren, unsere eigenen Ziele haben, die wir meinen, erreichen zu müssen. Wir werden lauter und schimpfen und Gott wird leiser. Ich höre die Stimme Gottes nicht mehr. Ich kann verloren gehen an der Straßenkreuzung Antwerpen-Gent. Da brauchen wir Jesus, den Weg, der kommt und sagt, ich nehme dich wieder auf. Und dann geht es vielleicht los, dass du mit ihm unterwegs bist, Jesus der Weg. Und dann fährst du über eine Pflasterstraße. Die kenne ich bei uns vor der Wohnung, ist so eine gepflasterte Weg, wenn du da mit dem Auto rüberfährst. Ich wollte die schon immer mal wieder der Autoindustrie als Teststrecke anbieten. Dann stellst du fest, es ruckelt vor sich hin. Wir brauchen Vergebung, wir brauchen Gnade, Barmherzigkeit, Versöhnung, Heilung, Annahme, einander höher achten, einander lieben. Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Es ruckelt manchmal rauf und runter, weil wir den Weg scheinbar verloren haben. Jesus, der Weg, er ist in Vorleistung gegangen, um mit uns umzugehen. Aber wie ist es mit dem Ziel? Das Ziel, die Ewigkeit, Himmelfahrt, ich gehe hin, euch den Weg zu bereiten. Ja, aber das fängt schon früher an. Das Ziel, das Jesus uns gibt, heißt der Vater. Von ihm und zu ihm sind wir geschaffen. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und hier habe ich so drüber nachgedacht. Thomas wusste nicht, wer der Vater ist. Die Frage stellt natürlich nachher ein anderer Jünger, zeig uns den Vater. Aber deswegen ist die Frage, warum ist der Vater so wichtig? Vaterschaft in der Bibel steht für Schutz, Geborgenheit und Hilfe. Im 4. Mose 6, 23 bis 26 steht dieser aaronitische Segen, der in Kirchen und ab und zu auch hier gesprochen wird. So sollt ihr zu den Israeliten sagen, wenn ihr sie segnet, sagte der Herr. Der Herr, großgeschrieben in der Lutherbibel, der Gott, der für dich da ist. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Hier ist dieser Schutz, diese Geborgenheit, den Vater aussprechen kann, für das heute und jetzt schon ausgegeben. Das Ziel ist nicht, in der Ewigkeit irgendwann mal dabei zu sein, sondern hier unterscheiden wir uns grundsätzlich von den anderen Religionen. Die Vaterschaft fängt hier schon an. Und wir merken doch unseren Mangel in unserer Gesellschaft oder der eine oder andere Vater wird hier sitzen, der sagt, Vater sein, Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Wie ist das mit der Vaterschaft, die du mitbekommen hast? Welches Vorbild hattest du? Wie bist du unterwegs gewesen? Was ist da auf der Strecke geblieben? Wir sind in Berlin eine vaterlose Gesellschaft geworden. Deswegen, ihr Ranger, wenn ihr Vaterschaft leben könntet während dieser Zeit, ihr könntet von Jesus, von unserem himmlischen Vater nehmen und könntet es weitergeben. Selbst wenn eure Väter nicht das richtige Bild gegeben haben, wenn sie vielleicht so pfeifend waren, wie ich einer bin, der Erziehung wollte, aber nicht richtig geschafft hat. Und hier sagt Jesus, das Ziel ist eigentlich, diesen himmlischen Vater wieder zu haben, damit du diesen Schutz, diese Geborgenheit hast, die du in dieser Welt nicht hast. In der Welt habt ihr Angst oder Bedrängnis, wie es wörtlich heißt. Aber wie schön ist dann, wenn ein Vater da ist. Ich habe vor Jahren mal die Geschichte erzählt, ein Kindheitserlebnis von mir, wie ich so ein halber laufender Meter war. Ich musste spazieren gehen mit meinem Vater, mit meiner Mutter und dann kommst du vorbei an einem Schaf, das an so einem Pflock festgehauen ist. Ja? Dicker Pflock und Schaf an Kette. Junior mutig, kühn, wie er so ist. Das Schaf ist ja angebunden, rennt auf das Schaf zu. Was macht das Schaf? Es fängt mich an einzukreisen. Ich war nachher am Marterpfahl. Eine Runde nach der anderen. Am Anfang war es noch lustig. Du bist mit dem Schaf da so langsam rumgegangen, aber schließlich wusste ich, ich bin am Marterpfahl von so einem doofen Schaf. Und Vater steht da hinten und lacht. Bis ich geschrien habe und dann hat er das Schaf in die andere Richtung geschickt. Vaterschaft erleben, ihr Lieben. Ich glaube, ihr Frauen und ihr Männer, zeig uns den Vater. Das geht uns verloren. Wir sind bei Antwerpen auf einer falschen Straße und wissen nicht mehr. Wir denken vielleicht Himmelfahrt, irgendwann mal oben ankommen. Aber wir brauchen diesen Vaterschutz wieder. Ziel vom Herrn Jesus war immer, den Vater vorzustellen, weil er auch damals schon die vaterlose Gesellschaft kannte. Das Zweite, das Ziel der Vaterschaft bedeutet Identität. Vielleicht ist es euch mal aufgefallen beim Bibelleseplan, bei einer Stelle, da stöhne ich dann immer, wenn es dann heißt, Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Judah, Judah und seine Brüder, Judah zeugte Perez und Serach. Mit dem Tamar, nicht nur, dass die Worte alle komplizierter werden, je mehr ich nach unten komme und das mir nicht mehr so geläufig ist, ich frage mich, warum diesen ganzen Kladderadatsch? Warum das Ganze? Ist euch dann auch schon mal gegangen? Dann sage ich mir, okay, das überschlagen wir mal heute. Wir lesen mal lieber. Ein Psalm 23. Ich habe mich gefragt, warum ist es da? Einmal ganz klar, Jesus ist jede Person wichtig. Er kennt deinen Stammbaum. Aber ich glaube auch, dass es was mit Identität zu tun hat. Ich glaube, unsere Männer und unsere Gesellschaft leiden oft an einer dramatischen Identitätslosigkeit. Sie wissen nicht mehr, wer sie sind. Im Gender Mainstream weiß man nicht, ob man auf die Damentoilette darf oder nicht. Es ist kompliziert. Wir Männer haben keine Identität mehr. Und hier kommt Gott und sagt, wir brauchen das wieder, dass wir den Vater kennenlernen, dass wir darüber wieder eine Identität bekommen. Wie oft schämst du dich als Christ, weil du keine Vateridentität hast? Eigentlich habe ich mich gefragt in der Vorbereitung, warum heißen wir eigentlich nicht Christen? Warum heißen wir eigentlich Christen und nicht Vatergemeinde? Weil alles ist ja zu ihm hin geschaffen. Wir haben unsere Identität verschoben. Wenn ich wirklich weiß, dass ich ein Königskind bin, dass ich einen himmlischen Vater habe, zu dem ich sogar Papa sagen darf, aber Vater, warum bin ich manchmal so identitätslos als Christ? Wir sind verloren gegangen auf der Autobahn bei Antwerpen. Das Navi sagt, bitte wenden und ich sage, halt die Klappe, ich weiß nicht wie. Und das Letzte, weswegen der Vater so wichtig ist, weswegen der Herr Jesus so auf den Vater hinzuweist. Er sagt, ich gehe eine Wohnung zu bereiten. Nach dem Gesetz der Serie werden einige von uns in 10 Jahren diesen Gottesdienst hier an dieser Stelle nicht mehr besuchen, weil sie den Ort gewechselt haben, in die Ewigkeit gegangen sind. Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, wo wir mit dem Vater zusammen sind, aber auch wo wir in die richtige Anbetung hineinkommen. Und hiermit möchte ich auf die Zielgerade kommen, indem ich uns einen Teil aus dem Buch der Offenbarung, ich glaube Offenbarung 4 habe ich es rausgeschrieben, herausnehme, wo wir jetzt schon hineinwachsen können. Weil da kriegt der Johannes, dieser Apostel, einen Blick in den Himmel. Wenn ihr Offenbarung lest, ihr müsst ja immer gucken, ein Blick geht in den Himmel und dann im nächsten Kapitel oder in der nächsten Hälfte vom Kapitel geht es auf einmal wieder vom Himmel nach unten und dann bist du wieder auf der Erde und dann geht es wieder ein Blick in den Himmel und das kann einen richtig durcheinander machen, wenn man die Blickrichtung nicht betrachtet. Also wenn ihr Offenbarung nochmal liest, das bröselt sich in ganz vielen Teilen auf, wenn ihr die Blickrichtung beachtet. Und hier bekommt Johannes einen Blick in den Himmel hinein und schreibt Folgendes. Jetzt sah ich, dass der, der auf dem Thron saß, in Klammern der Vater, Klammer zu, in seiner rechten Hand eine Buchrolle hielt. Sie war innen und außen beschrieben und war mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht, seine Siegel aufzubrechen? Aber da war niemand, weder im Himmel noch auf der Erde, noch unter der Erde, der das Buch öffnen konnte, um zu sehen, was darin stand. Keiner war zu finden, der würdig gewesen wäre, die Buchrolle aufzumachen und etwas von ihrem Inhalt zu erfahren. Darüber weinte ich sehr. Doch einer der Ältesten sagte zu mir: Weine nicht. Einer hat den Sieg errungen, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross, der aus der Wurzelstock Davids hervorwuchs. Er ist würdig, das Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen. Nun sah ich in der Mitte, da wo der Thron war, ein Lamm stehen, umgeben von den 4 lebendigen Wesen und den Ältesten. Es sah aus wie ein Opfertier, das geschlachtet worden ist und hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die Augen, die 7 Augen sind die 7 Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt sind. Das Lamm trat vor den hin, der auf dem Thron saß, um das Buch in Empfang zu nehmen, das er in seiner rechten Hand hielt. Als er das Buch entgegengenommen hatte, warfen sich die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor ihm nieder. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe. Außerdem hatten sie goldene, mit Räucherwerk gefüllte Schalen. Das Räucherwerk sind die Gebete derer, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Nun sangen die 4 lebendigen Wesen und die Ältesten ein neues Lied. Es lautete: Würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Menschen aller Sprachen und Kulturen, du hast sie zu Mitherrschern gemacht, zu Priestern für unseren Gott, und sie werden einmal auf der Erde regieren. Dann sah ich eine unzählbare große Schar von Engeln, 1000 mal 1000 und 10000 mal 10000, die standen im Kreis rings um den Thron, um die 4 lebendigen Wesen und die Ältesten, und ich hörte, wie sie in einem mächtigen Chor sangen: Würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Und alle Geschöpfe im Himmel und auf Erden und der Erde und im Meer und alle Geschöpfe im ganzen Universum hörte ich mit einstimmigen Rufen: Anbetung, Ehre und Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Die 4 lebendigen Wesen antworteten: Amen. Und die Ältesten warfen sich nieder und beteten an. Es endet alles beim Vater. Es endet alles beim Vater. Auf ihn ist alles ausgerichtet. Was war Jesus wichtig? Uns mit auf den Weg zum Vater zu nehmen. Das hat nichts mit Islam und Scharia zu tun, sondern jemand, der sich aufmacht, mich an der Hand nimmt und mich zum Vater bringt. Wir dürfen nach Hause kommen. Ich dachte, das gebe ich uns mit, darüber nachzudenken, ganz neu über Vaterschaft. Wir Männer, dass wir vielleicht mehr noch ihn als Beispiel nehmen, wie er ist: gütig, langmütig, geduldig, von großer Güte, aber auch von Bestimmtheit und Weisheit. Und die wir chaotische Elternhäuser haben oder hatten, dass wir ganz neu zu ihm kommen, zu dem ewig Vater, Friedefürst. Hier würde ich uns gerne ermutigen. Was war Jesus wichtig? Dass er uns mit auf den Weg nimmt, auch wenn wir bei Antwerpen verloren gegangen sind. Er möchte uns mit zur Fähre nehmen. Und dort hören wir dann vielleicht: Der Halben beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist. Dann nehme ich dieses Gebet von Paulus aus dem Epheserbrief und beuge mich nieder vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Dass er uns Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Vaterherrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. dass Christus durch den Glauben, Klammer auf, der Gnade, Klammer zu, der Gnade von mir dazugefügt, in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Amen.